Für einen Dschungelgarten erwarte ich eigentlich schon, dass es da auch eine Zisterne gibt oder eine andere Möglichkeit, Regenwasser zu verwenden. Ganz klar ist, unsere Wasserreserven von hochwertigem Trinkwasser gehen rapide den Berg runter. Und das ist auch auf Seiten der damit befassten Regierungsstellen völlig bewusst und klar. Aber die Umsetzung erfordert das Engagement von jedem Einzelnen. Und insbesondere wir Landschaftsgärtner sind da sehr gefragt, einfach ganz schnell unsere Konzepte zu überdenken und das Wasser nicht mehr einfach an den Kanal anzuschließen, sondern den Garten so zu gestalten, dass möglichst alles Dachwasser dort versickert wird.
Müsste ich als Künstler bezeichnen?
Ja, bodenständiger Künstler, würde ich sagen. Das ist vielleicht ein bisschen das Besondere bei mir, dass ich eben selbst arbeite, selbst die Gärten erarbeite mir. Ja. Und andererseits natürlich einen gewissen künstlerischen Anspruch habe auf jeden Fall.
Ja.
Also eben nicht mir Inspirationen holen und sagen, ich will das jetzt so haben. Ich habe die weiße Border in Sissinghurst gesehen und ich will das genau so haben. Das ist auch ein schönes Ansinnen, aber bei mir ist es mehr so, dass ich die Elemente sehe, dass ich in der Natur eine Wanderung mache oder sowas und dann in der Gärtnerei einen Katalog sehe oder sonst was und diese Elemente dann zusammen komponiere zu Gartenelementen, die ich attraktiv finde oder die ich gern verwirklichen möchte.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digital Mobil Vernetzt. Hallo Thomas.
Hallo Tobias.
Thomas, ich habe gehört, du hast dich im Wald rumgetrieben.
Ich habe mich aber nicht verirrt. Ich habe mich auch nicht verlaufen. Wir haben ein schönes Plätzchen gefunden. Ich war nicht alleine.
Du warst nicht alleine, aber ich war nicht dabei.
Ja,
das steht fest. Wer war denn dabei?
Tut mir leid, Tobias. Diesmal nicht. Nein.
Na, oder auch der böse Wolf.
Na, auch nicht der böse Wolf. Auch keine Zwerge. Ach nein. Wir haben uns an einem schönen grünen Fleck des Westmünsterlandes getroffen. Wir sind ich und Andreas Wiedmeier. Für die Leute, die Andreas Wiedmeier nicht kennen, Andreas Wiedmeier ist Dschungelgärtner. Eine One-Man-Show. Die,
passt der Wald ja, ne? Oder? Dschungelgärtner und Wald?
Genau, nicht war schattig, genau. Da geht es auch um das Thema, was ist so im Dschungelgarten? Da kommt er in den Podcast nochmal drauf. Der ist nämlich sehr schattig. Der Wald war aber nicht sehr feucht. Dschungelgärten sind nämlich sehr feucht. Es ging aber darum, Andreas ist Gartendesigner aus dem Süden Deutschlands. Da kommt er in der Nähe aus Stuttgart. Und hat sich auf diesen Bereich spezialisiert. Das bedeutet aber, dass der Dschungelgarten nicht irgendwie aus exotischen Bananenpflanzen besteht oder so, sondern es sind auch sehr viele heimische Sachen dabei. Und eine coole Eigenschaft, die er hat, die er so für sich selbst entwickelt hat, ist, der hat eigentlich seine Pritsche abgeschafft. Also er hat keine Pritsche, der transportiert komplett seine ganzen Sachen mit einem Elektrolastenrad und einem Anhänger dabei. Und greift mal hier und da mal auch auf Fahrzeuge zurück, gerade wenn man größere Pflanzenbestellungen holen muss und so weiter. Das hat er auch nochmal im Podcast erzählt. Da muss er natürlich drauf zurückgreifen, aber er ist sehr urban gelegen. Also kann alles mit so einem Fahrrad abreißen und das ist mega nachhaltig. Auch was die Pflege angeht, er transportiert seine ganzen Gerätschaften mit dem Fahrrad. Auch den Grünschnitt transportiert er damit oder sieht halt zu, dass er möglichst mit dem Grünschnitt dort bleibt, wo er eigentlich auch hingehört. Nämlich weiter im Garten. Warum haben wir uns dann in Münster getroffen? Andreas, der kommt halt nicht hier aus der Nähe. Er hat aber sehr viele Vorträge gehalten hier in Münster und NRW. Und vor allem natürlich einmal um das Thema Dschungelgärten, aber auch um das Thema, wie man mit Wasser umgehen sollte in Zukunft. Denn auch dieser Dschungelgarten, auch wenn er mit viel Wasser arbeitet, ist auch sehr nachhaltig und zum Thema Klimawandel sehr geeignet. Genau.
Ja, spannend. Ich habe die Folge selber noch nicht gehört, deswegen werde ich es mir auch gleich sofort anhören.
Ja.
Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall auch viel Spaß beim Zuhören.
Eine kurze Info vorab hier aus dem Podcast-Schnitt. Mir ist an ein paar Stellen aufgefallen, dass die Windgeräusche zu laut waren. Deswegen habe ich sie da rausgeschnitten. Also bitte nicht wundern, wenn die eine oder andere Stelle sich etwas anders anhört. Dafür könnt ihr aber alles dann gut verstehen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
Dann mache ich selber.
Ja, kann ich total gut verstehen. Also du bist ja sowieso technikaffin. Ja?
Ja,
du nennst dich ja Technik Thomas und bist sicher technikaffiner als ich. Und ich habe das Gefühl, ich profitiere davon, dass ich eben viel Zeit in der Natur verbracht habe in meinem Leben, viel mich umgeschaut habe in der Natur und so weiter und einfach viele Trends und also technische Trends und Sachen nicht mitgemacht habe, die am Ende dann einem auch nur mäßig was bringen. Also bestimmte Tamagotchi-Jagden und sonst was irgendwie, das ist mal eine Zeit lang schön. Ob einem das 20 Jahre später beruflich weiterhilft, ist halt immer die Frage. Und bei mir war es auch die Frage, ob mir mein Interesse an der Natur, an Tieren, Pflanzen und so weiter als Kind und Jugendlicher irgendwann was bringt. Aber das hat mir natürlich sehr geholfen, innerhalb von dieser Landschaftsgärtner-Community zu denen zu gehören, die sich halt relativ gut mit Pflanzen auskennen. Und ich kann zum Beispiel relativ gut Standorte einschätzen. Das war auch mit ein Grund, warum ich mich nicht auf Vertikalbegrünung spezialisiert habe.
Ja.
Das hatte ich nach der Meisterschule ausprobiert, habe auch zu Hause noch zwei alte Wandbegrünungen drin und draußen. Das funktioniert schon. Aber zum einen ist halt der Kostenfaktor mal 10 gegenüber einem Baum. Das heißt, aus ökologisch-ökonomischer Sicht sehe ich da nicht wirklich die Chance, dass wir damit unsere Städte grüner bekommen. Wir müssen auf Bäume setzen und auf klassische Fassadenbegrünung aus meiner Sicht. Das andere ist halt eher was, wo man mal noch zusätzlich einfach, wenn viel Geld da ist und die Lust da ist und sowas, einfach noch so Akzente setzen kann in Innenräumen oder mal in einem Innenhof oder sowas.
Ist das eher ein Statussymbol?
Wo es anders nicht geht. Aus meiner Sicht ist es ein Statussymbol, eine Vertikalbegrünung, also eine fassadengebundene Vertikalbegrünung. Und ein Baum ist leider zu wenig ein Statussymbol, obwohl Bäume eben das beste Preis-Leistungs-Verhältnis haben, wenn es um Kühlung geht.
Ja.
Vor allem in einem eher geschützten Rahmen, also in der Stadt zum Beispiel, in einem Innenhof oder sonst was.
Ja.
Wir haben teilweise Temperaturdifferenzen von mehr als 5 Grad zwischen den Bereichen bei mir ums Haus im Garten, wo die Sonne hinscheint, beziehungsweise anders gesagt, auf der Südseite hatte ich zum Beispiel mal 33 Grad gemessen. Das war auch die offizielle Temperatur von Freiburg. In meinem Dschungelgarten auf der Nordseite mit einem relativ guten Windschutz, weshalb da auch ein Dschungelgarten ist, weil jetzt eben kein Wind durchpfeift, weil eben keine Sonne hinscheint. Da hatte ich dann 26 Grad. Mit dem gleichen Thermometer zur gleichen Zeit quasi, also 5 Minuten später. Und das ist halt ein Unterschied zwischen sehr unangenehm und sehr angenehm irgendwie.
Ja, und auch mit Luftfeuchtigkeit dann, ne? Was ist auch ein Unterschied?
Die Luftfeuchtigkeit entsteht eben durch die Verdunstung, dadurch entsteht Kühlung durch Evapotranspiration und dadurch habe ich dann halt diesen Effekt, also die Kombination aus Schatten und Verdunstungskühle schafft dann eben diesen extremen Temperaturunterschied, der sowohl subjektiv als auch objektiv wahrnehmbar ist und der eben entscheidet, ob ein Standort, also beispielsweise auch von einem Aufenthaltsraum, von der Firma, von einem Café oder sonst was irgendwie angenehm ist oder eben auch der eigene Balkon oder so oder ob das einfach ein schrecklich heißer Ort ist, wo man sich im Sommer nicht aufhalten möchte.
Woher kommt das Interesse an der Natur? Von der Familie? Von deinen Eltern irgendwie was in der Art gemacht?
Oder? Bedingt. Also mein Vater ist Fotograf und hatte von dem her schon auch immer ein Interesse und meine Familie stammt überwiegend aus dem Schwarzwald und da ist man natürlich schon am Wochenende auch gerne mal in die Natur rausgegangen zum Wandern oder irgendwas und ich habe mich irgendwie als Kind für alles interessiert, was sich bewegt, habe auch mich nicht immer beliebt gemacht, wenn ich Eidechsen gefangen habe oder sonst was, die gab es aber damals immerhin noch. Heute sind die überwiegend entweder von Katzen weggefangen oder sind halt irgendwie in Bauprojekten gewichen oder der intensiven Landwirtschaft und so weiter. Und war einfach für mich immer irgendwie ein Antrieb, mich draußen zu bewegen, in der Natur irgendwie Tiere suchen und solche Sachen. Und als Jugendlicher kam ich dann zunehmend zu Pflanzen. Tropische Nutzpflanzen habe ich meine Zeit interessiert. Also so das ganze Ungewöhnliche. Ich bin natürlich ein großer Fan von alten Apfelsorten und anderen traditionellen Bewirtschaftungsformen, aber das Ungewöhnliche hat mich natürlich schon auch immer ein bisschen interessiert irgendwie.
Also dieses Exotische und, schon, oder?
Ja, da gab es natürlich schon immer einen großen Drang, auch reisen zu wollen in die Tropen. Immer eine große Faszination für tropische Regenwälder und solche Lebensräume. Und natürlich für die heimische Flora und Fauna. Und dass ich mich da aus meiner Kindheit und Jugend relativ gut auskenne, kommt mir jetzt halt zugute, wenn es darum geht, insektenfreundliche Gärten zu gestalten, ja, eidechsenfreundliche Gärten zu gestalten.
Das wollte ich gerade fragen, aber wahrscheinlich, ja, wenn du diese Naturstandorte gesehen hast, hast du wahrscheinlich auch gesehen, welche Veränderungen es da schon so gab, oder? In der, ja, Natur?
Viele Veränderungen sind mir natürlich aufgefallen. Gleichzeitig weiß ich eben etwa, was einige von diesen Tieren brauchen oder, ja, Situationen, in denen sie sich höchstwahrscheinlich wohlfühlen, und kann das von dem her eventuell dann auch nachbauen, wenn der Standort das hergibt. Es macht natürlich immer nur Sinn, einen Standort für ein Tier zu fördern oder zu bauen oder zu bepflanzen, wenn das Tier da auch vorkommen kann, ja, oder vorkommt in der Region. Und das finde ich das Tolle an dieser ganzen, an diesem Trend mit dem Insektenschutz oder Wildbienenschutz und so weiter. Bei Wildbienen habe ich auf jeden Fall Erfolg, ganz egal, wo ich in Deutschland bin, wo ich da so Salbei, wenn ich oder eine kleine Ecke mit trockenem Lehmboden, was ich sehr gerne mag und was vor allem auch bei vielen Insekten sehr gut ankommt, sind Doldenblütler, wie wilde Möhre und so weiter. Und da gibt es natürlich dann in Spezialgärtnereien noch ganz viele tolle Pflanzen zu entdecken, die teilweise lieber von Schlupfwespen beflogen werden, ja, wo man plötzlich mehr Schlupfwespen an einem Tag sehen kann als in seinem ganzen Leben davor, wo dann 5, ja, oder 10 Arten auf einmal auf einer einzigen Dolde sitzen.
Wie
oder
stehst
so.
Du zu Giersch?
Giersch finde ich grundsätzlich eine Pflanze, die ich sehr vielen anderen Gartenpflanzen vorziehe. Ich bin jetzt nicht scharf drauf, dass der ganze Garten mit Giersch durchwandert wird, aber Giersch zeigt natürlich immer sehr gute Böden an. Meist relativ gut durchlässig, gut nährstoffversorgt. Ich finde, Giersch ist ein großartiges Gemüse. Ist eine von den wenigen Gemüsearten, die man auch im Schatten anziehen kann, neben, ja, Hosta und heimischen Stauden, Waldstauden, ja, die man gut essen kann. Giersch ist eine sehr wertvolle Pflanze, Blütenpflanze für viele einheimische Insekten. Und sagen wir mal, um es ein bisschen verkürzt auszudrücken, dort wo Giersch bereits Bestände bildet, versuche ich eher mit dem Giersch zu gärtnern. Ja. Dort wo ein paar wenige Girschpflanzen sind, versuche ich natürlich die loszuwerden und mein eigenes Konzept dem Standort dann, okay, aufzudrücken sozusagen.
Wenn irgendwie du so einen Standort beurteilst, welche Merkmale muss ich denn da irgendwie mir anschauen? Worauf achtest du da am meisten? Wie gehst du so vom Ablauf irgendwie her, wenn du so einen Standort, wenn du einen Garten besuchst und dann schaust, ich beurteile jetzt einen Standort und, ja, danach dann die Pflanzen aus?
Also am liebsten ist es mir, wenn ich sozusagen erst den Standort vorbereite und dann die Pflanzen auswähle.
Ja.
Und dann habe ich den Boden sowohl optisch als auch haptisch bis zu einer mindestens Spatentiefe ergriffen und begriffen ein Stück weit. Mein erster Eindruck ist natürlich klar, was wächst auf dem Boden, welche Zier- und welche ungewünschten oder halt von Natur aus dort angesiedelten Pflanzen wachsen, wie groß sind die, ist der Löwenzahn wenig und kümmerlich oder, ja, sind das riesige Rosetten. Da kann ich extrem viel, ja, gerade aus den sogenannten Unkräutern, kann ich extrem viel Rückschlüsse auf den Boden ziehen, durch die Arten, die dort vorkommen, durch die Menge oder das Verhältnis der Arten zueinander und durch die Größe und Farbe etc. der Individuen. Und da kann gerade ein Löwenzahn ein extrem wertvoller Indikator sein, um zu sagen, okay, ich habe hier eher einen Magerstandort oder ich habe hier eher einen extrem überdüngten Beetstandort oder sowas irgendwie, wo ich im Prinzip erstmal mit 2-3 Meter großen Stauden kommen muss irgendwie, mit so einem Dschungel irgendwie von Riesenstauden oder halt mit Wald oder Obstgehölzen, Gemüse, was auch immer. Mir ist es im Ziergarten lieber, ich habe keinen gemüsefähigen Boden, also einen möglichst mageren, gerne natürlich auch irgendwie Gestein oder irgendwas, Betonrecyclingmaterial. Okay. Ich karte das ungern extra her, aber wenn das da ist, dann freue ich mich und verwende das irgendwie und schaue eben, dass dann die mineralischen Komponenten eher in der Sonne sind für Magerstandorte, die Sonne mögen, und schaue, dass ich die die eher wüchsigeren Böden eher in Halbschatten Schatten bekommen für einen schönen Waldgarten irgendwie. Oder eben für einen Gemüsegarten dann in die Sonne. Aber das ist eben nochmal sehr speziell. Das ist ja dann auch eher Sache von den Kunden, dass sie sich selbst ums Gemüse kümmern. Das kann ich als Landschaftsgärtner natürlich nur bedingt leisten, weil ich ja nicht jeden Tag im Garten bin.
Ja. Wie kommst du zu diesen Anfragen, zu den Aufträgen? Oder andersrum, was ist so deine Lieblingsanfrage, wenn du irgendwie ankommst? Ist das von einem Gartenlandschaftsbauer, dass du irgendwie mit dem zusammenarbeitest? Oder ist das wirklich von einem Privatgärtner, der jetzt was verändern möchte? Wie ist das so am besten?
Also den Lieblingskunden würde ich ein Stück weit so umreißen, dass ich sage, okay, er liebt Pflanzen. Ja. Kennt sich aber nicht aus,
ja,
und ist bereit, dafür Geld auszugeben und sich einen schönen Garten anzulegen zu lassen,
ja,
und genießt das dann. Ich habe vor 4 Jahren in Paris so einen Dachgarten gemacht für einen Musiker, der ist begeistert und kniet, also arbeitet sich jetzt auch selbst in die Materie ein.
Ja.
Und das war einfach ein ganz schöner Werdegang. Ich hatte dort ein Angebot abgegeben über Freunde, die dort sich um die Innenarchitektur gekümmert haben und die mich gerne als Gärtner haben wollten für die Dachterrasse, und habe dann auch den Auftrag bekommen, war mit ihm, mit meinem Kunden ein bisschen in Kontakt. Irgendwann schickte er mir ein Foto von einer Säckelblume, als er auf Tournee war, und meinte, das hätte er gerne, habe ich gesagt, das habe ich schon gekauft.
Ja,
und so lief das Ganze ab.
Ja.
Es war einfach wirklich... Das hat so harmonisch, ja, toll funktioniert, und die erste Pflege, da war ich dann nochmal kurz in Paris, um ihn ein bisschen anzuleiten und so weiter, ein paar Monate später. Im Frühjahr drauf war dann Corona, da haben wir das Ganze dann über FaceTime gemacht. Ich bin eben nicht so technikverrückt, aber das war schon klar, das wird irgendwann, also schon vor 10, 20 Jahren war auch mir das selbst das klar, das wird irgendwann die Zukunft sein, dass man über digitale Medien dann eben auch Pflegeanleitungen geben kann. Und das hat noch mäßig funktioniert, weil er sehr unruhig mit der Kamera war, aber das lässt sich natürlich alles noch optimieren, und
ja,
das halte ich grundsätzlich für eine Möglichkeit, eben auch Gärten in einer größeren Entfernung zu betreuen, und ist mir persönlich allemal lieber, als es einfach komplett abzugeben und zu sagen, so, ich habe das jetzt geplant, macht mal irgendwie, oder ich habe das jetzt gepflanzt. Ich mache ja normalerweise quasi die Planung, also sprich sozusagen die Konfektionierung des Gartens, das heißt, spreche mit dem Kunden ab, welche Elemente da rein sollen, welches Pflanzenthema da rein passen würde, meiner Meinung nach, ob er damit sozusagen einverstanden ist.
Ja.
Und kann grundsätzlich natürlich nur Pflanzenthemen in den Garten bringen, die dort auch vom Klima, von den Standortverhältnissen wie Boden, Sonne etc. funktionieren können. Mittlerweile bin ich da auch relativ streng mit dem Wasser. Das heißt, für einen Dschungelgarten erwarte ich eigentlich schon, dass es da auch eine Zisterne gibt oder eine andere Möglichkeit, Regenwasser zu verwenden. Im Fall meines eigenen Gartens ist Sickerwasser aus der Tiefgarage, das sonst in quasi in Vorfluter geht.
Ja.
Und dann auch erstmal verloren ist für unser Viertel sozusagen zumindest, und im, ja, Rhein auch relativ wenig hilft. Da erwarte ich mittlerweile einfach ein komplettes Umdenken und ein sehr schnelles Umdenken und Handeln in puncto Wasserversickerung vor Ort. Ich halte das für überlebensnotwendig bei, ja, uns, weil ganz klar ist, unsere Wasserreserven von hochwertigem Trinkwasser gehen rapide den Berg runter. Und das ist auch auf Seiten der damit befassten Regierungsstellen völlig bewusst und klar. Aber,
ja,
die,
ja,
Umsetzung erfordert das Engagement von jedem Einzelnen. Und insbesondere wir Landschaftsgärtner sind da sehr gefragt,
ja,
einfach ganz schnell unsere Konzepte zu überdenken und das Wasser nicht mehr einfach an den Kanal anzuschließen, sondern den Garten so zu gestalten, dass möglichst alles Dachwasser dort versickert werden
kann. Also schon ein großer Bestandteil, wenn ich jetzt so die ganzen Oberflächen mir angucke, Terrassenflächen, Wegeflächen und sowas. Terrassen werden ja meistens irgendwie an irgendeinen Gully angeschlossen oder,
ja,
Hofeinfahrten oder so, dass ich schon gucke, dass ich die erstmal auf dem Grundstück lasse und damit bewässere, und wenn es dann wirklich zu viel wird, muss ich es ja wahrscheinlich dann sowieso abführen, weil sonst kann ich es nicht speichern. Oder hast du auch dafür einen Wunschgedanken, was man in Zukunft damit machen sollte?
Na, ich habe die Theorie, dass wenn ein so extremes Hochwasser kommt, dass mein Garten das nicht mehr schluckt,
ja,
dass dann ein Anschluss an Gully wahrscheinlich auch nichts bringt, weil das Wasser dann eher hochkommt, als dass es reingeht. Das ist eine Sache.
Also so wie in Kopenhagen, dass man eher guckt, man muss schauen, dass
das Wasser langsamer ist. Kopenhagen war auch zeitweise überflutet, weil einfach vieles nicht zukunftsfähig war, vieles in eine falsche Richtung gegangen war. Mhm. Und dann haben die aufgrund von Starkregenereignissen, von schlimmen Erfahrungen, dann ihr Wasserkonzept komplett überdacht und gelten heute weltweit als eine der zukunftsfähigsten Städte, was den Umgang mit Wasser, Natur, Garten, Mobilität und so weiter angeht. Und leider braucht es manchmal erst ein schlimmes Ereignis, um zu erkennen, dass es so nicht weitergeht. Ich wünsche mir sehr, dass wir in Deutschland jetzt aus den Dürrejahren der letzten Jahre gelernt haben oder lernen werden und das nicht so schnell vergessen und einfach merken, wir dürfen nicht weiterhin die ganze Landschaft trainieren und zu asphaltieren und so weiter, sondern müssen dann zumindest für einen Ausgleich sorgen, dass irgendwo das Wasser wieder an das Grundwasser zurückgegeben wird, an den Boden zurückgegeben wird. Und bei Gebäuden, die einzeln stehen, halte ich das für extrem einfach. Denn ein humoser, lockerer Boden versickert irrsinnige Mengen und speichert irrsinnige Mengen Wasser. Problematisch sind eben verdichtete Böden. Auch da muss der Umgang mit dem Boden, mit Maschinen, sich einfach deutlich ändern. Häufig hinterlassen manche Kollegen verbrannte Erde, indem sie mit dem Bagger alles plattwalzen und dann ein paar Zentimeter Humus drüber ziehen und sagen, für den Rasen reicht es ja. Mhm. Aber das reicht dann eben nicht für eine Wasserversickerung und Speicherung und es reicht auch nicht für Bäume, die dann dort eigentlich wurzeln sollten und dafür Luft im Boden brauchen.
Also braucht man schon die Erfahrung auch in den Boden gucken zu können, ohne dass man ihn sieht, also so zu wissen, was passiert da unten.
Ja, vielleicht ist das ein bisschen die Schwierigkeit, dass für viele die Welt sozusagen erst oberhalb der Erdoberfläche anfängt. Ja. Aber der wesentliche Teil für die Pflanze sitzt unter der Erdoberfläche, die Wurzel und das Wurzelsystem und der Boden. Und wenn der Boden verdichtet ist, dann können eben viele Pflanzen nicht mehr wachsen. Und für manche Unkräuter tut es das noch, aber für die meisten Wild- und Zierpflanzen reicht es eben dann nicht aus und für Bäume schon gar nicht. Und das ist ein Grund, warum in vielen neu angelegten Gärten eben erstmal fast nichts wächst irgendwie, beziehungsweise warum dann halt Kirschlaube und Rasen angelegt wird, weil das geht immer irgendwie.
Magst du mal dieses Konzept Dschungelgarten mal erklären? Weil ich stelle mir das so vor, dass ich da noch viel irgendwie verändern muss, damit ich da so exotische Dschungelpflanzen ansiedeln kann oder irre ich mich da? Oder ist das wirklich auch was man mit heimischen Sachen ganz viel machen kann?
Grundsätzlich arbeite ich die letzten Jahre hauptsächlich mit einheimischen Pflanzen.
Okay.
Natürlich zunehmend auch erweitert Richtung Mittelmeerraum, Balkan, wo einfach viele Pflanzen wachsen, die mit Hitze, Trockenheit noch ein bisschen besser umgehen können als viele Einheimische, wo es auch größere Pflanzen gibt, die das können, wie die Kugeldistel oder viele andere Hochstauden, die eben aus dem südlichen Mitteleuropa oder aus dem nördlichen Mittelmeerraum kommen. Ja, ich verwende eben hauptsächlich einheimische Pflanzen und Pflanzen, die Richtung Mittelmeerraum beheimatet sind, weil ich der Meinung bin, dass die mit den extremen Temperaturerhöhungen, die wir jetzt schon haben und vermutlich in den nächsten Jahren noch mehr bekommen werden, einfach tendenziell besser zurechtkommen als Pflanzen, die aus den Mittelgebirgen oder gar Gebirgen stammen, irgendwie wie den Alpen oder so. Da gehen manche Pflanzen auch erstaunlich gut. Viele Pflanzen können 5 bis 10 Grad Abweichung im Jahresmittel von ihrem Naturstandort noch irgendwie kompensieren, aber irgendwann ist halt das Ende der Fahnenstange erreicht.
Ja.
Deswegen orientiere ich mich zunehmend Richtung Mittelmeerraum und eben an den Trockengebieten innerhalb Mitteleuropas mit Pflanzen wie Hauhechel, Natternkopf. Ganz wichtig finde ich wechselfeuchttolerante Pflanzen wie Wiesenflockenblume, Ackerwitwenblume. Auch den Hornklee zum Beispiel, Lotus corniculatus, der oft als einzige Pflanze noch blüht und grün ist, auf vertrockneten Rasenflächen oder Wiesen. Und was jetzt den Dschungelgarten an sich angeht, ist es so, dass es für mich wirklich ein Extremstandort ist, der eigentlich ein Konzept ist für wirklich städtische Gärten, für Innenhöfe, die sowohl einen Windschutz als auch einen Sonnenschutz haben, dadurch weniger Spitzen bei den Winter- und Sommertemperaturen, also weniger Hitze, weniger Kälte, vor allem auch keine austrocknenden und auskühlenden Winde.
Mhm.
Es macht extrem viel aus, dass man eben innerhalb von unserem mitteleuropäischen Kontext, wo es eben starke Unterschiede zwischen Sommer und Winter gibt, diese Spitzen ein bisschen nimmt.
Ja.
Und zum anderen ist eben sowas aus meiner Sicht in einem urbanen Kontext ist besonders wichtig, ist, dass der Garten ganzjährig attraktiv ist und eben nicht erst im April oder Mai anfängt auszutreiben, wie manche Trockenrasen oder so, sondern wirklich dann eben auch im Winter viele immergrüne Pflanzen beheimatet. Gleichzeitig ist es eben in einem Innenhof so, dass er eben meist schattig ist. Das heißt, ich habe ideale Bedingungen, um immergrüne Pflanzen zu verwenden. Und natürlich könnte ich das auch nur mit einheimischen Pflanzen machen, aber da ist es dann tatsächlich so, dass ich denke, in einem urbanen Kontext, wo ohnehin schon tausende verschiedene Pflanzenarten in der Umgebung wachsen, die da nicht ursprünglich heimisch sind und sehr viele einheimische Pflanzen auch große Schwierigkeiten haben, dort zu wachsen aus verschiedenen Gründen, dass es da eben sinnvoll sein kann, dann Richtung exotische Pflanzen zu gehen. Häufig sind das ja ganz normale Gartenpflanzen wie Seckenarten, die durchaus immer wieder auch verwendet werden von Gestaltern, Hosta und Farne und so weiter. Und wenn man das Ganze dann eben noch mit so ein paar sehr exotisch wirkenden Pflanzen wie einer Hanfpalme oder eventuell sogar einer Schefflera, die eine ähnliche Winterhärte hat, also einige wenige Arten, oder schönen Mahonien oder ähnlichem dann kombiniert, dann hat man eben wirklich so ein Urlaubsgefühl von, ich bin jetzt ganz woanders, und das halte ich für extrem wichtig. Ich bin eben kein großer Freund unter ökologischen wie auch sozialen Gesichtspunkten, dass man mehrmals im Jahr oder überhaupt um die Welt fliegt, um irgendwie für ein paar Tage irgendwie mal eine Auszeit zu haben. Ich finde, das muss auch und kann auch möglich sein, direkt hinter der eigenen Haustür oder eben im Café um die Ecke oder sonst an einem schönen Ort in der eigenen Stadt, der eben so gestaltet ist, dass man das Gefühl hat, woanders zu sein. Und das waren früher die Heidegärten, wo man so ein bisschen so ein Urlaubsgefühl von Lüneburger Heide vermittelt hat. Das halte ich schon allein wegen des häufigen Torfverbrauchs dort irgendwie für schwierig. Irgendwann wurde es dann auch zu viel davon. Das ist eben immer das Problem, wenn was zu trendig wird irgendwie.
Aber hast du dir dann so diese Lieblingsgärten, die du ja erlebt hast, hast du die denn dann eigentlich zu dir selber geholt, oder?
Eigentlich nicht. Ich hatte vor gut 10 Jahren entdeckt bei Crick Farm Plants in Wales, dass es da eben alle möglichen irren Pflanzen gibt, die eigentlich nicht winterhart sein sollten oder könnten, wie Schefflera und so weiter. Die haben eben auch diesen Reispapierbaum auf Taiwan gesammelt und so weiter. Und das hat mich einfach schon sehr interessiert. Und 2014 war ich dann mit Freunden in Großbritannien, bin dann mit Zug und Bus irgendwie in die Gärtnerei gefahren und habe dort mit Bledin Wynne Jones ein paar Stunden in der Gärtnerei verbracht und eine schöne Führung bekommen, einige Pflanzen eingekauft und hatte dann einfach das Gefühl, okay, ich muss jetzt dieses Projekt, das schon lange in mir schlummert, mit dieser Idee, exotische Pflanzen, die bei uns winterhart sind, zu kombinieren zu einem stimmigen Bild.
Ja, das eben der Komponist. Also du hast ja gerade gesagt, dieses Beispiel mit dem Musiker.
Ja.
Das ist ja auch ein Künstler. Also müsstest du dich als Künstler bezeichnen?
Ja, bodenständiger Künstler, würde ich sagen. Das ist vielleicht ein bisschen das Besondere bei mir, dass ich eben selbst arbeite, selbst die Gärten erarbeite mir und andererseits natürlich einen gewissen künstlerischen Anspruch habe auf jeden Fall. Ja. Also eben nicht mir Inspirationen holen und sage, ich will das jetzt so haben. Ich habe die weiße Border in Sissinghurst gesehen und ich will das genau so haben. Das ist auch ein schönes Ansinnen, aber bei mir ist es mehr so, dass ich die Elemente sehe, dass ich in der Natur eine Wanderung mache oder sowas und dann in der Gärtnerei einen Katalog sehe oder sonst was und diese Elemente dann zusammen komponiere zu Gartenelementen, die ich attraktiv finde oder die ich gern verwirklichen möchte. Und das eben auch in Kombination mit dem Ort, wo ich dann bin, versuche dann eben das passend und was Besonderes zu machen. Die Materialien, die da sind. Gibt es Natursteine, gibt es Beton oder irgendwas, was ich irgendwie zu was Neuem formen kann? Also ich mache auch gern
Mauern oder Wege aus alten Betonplatten und ähnlichen Sachen.
Bin immer wieder fasziniert, wenn ich irgendwo vorbeifahre, wo eine Autobahn aufgebrochen wird von diesen Betonstücken und denke, Mensch, das sind tolle Mauersteine. Bei uns gibt es weit und breit keine so schönen Natursteine. Ja. Selbst im Schwarzwald ist es mittlerweile extrem schwer geworden, brauchbare Bruchsteine zu finden, die nicht zu Schotter verarbeitet wurden. Im Steinbruch weiß man teilweise nicht mal mehr, dass Bruchsteine eigentlich auch größer als 45 mm sein können und dass man damit früher Mauern gesetzt hat. Ja. Das finde ich extrem traurig, sowas. Ja. Und also ich fahre einfach oder wandere oder wie auch immer, wenn ich unterwegs bin, schaue ich mir einfach die Natur an, die Materialien, die es gibt und so weiter. Und da gibt es immer wieder Sachen, die mich einfach faszinieren. Eben wie gesagt, im Extremfall sogar ein Betonaufbruch von der Autobahn. Und das sind Materialien, mit denen kann man wunderschöne Gärten gestalten. Sicherlich deutlich schöner als vieles, was so in Baumärkten angeboten wird. Und es kommt eben immer darauf an, dass es irgendwie zu dem Ort passt, dass die Pflanzen auch dazu passen. Und da fallen mir einfach zu jedem erdenklichen Standort ganz, ganz viele Pflanzen ein, die ich irgendwo mal gesehen habe in Gärtnereien, in der Natur oder irgendwo. Und von dem her traue ich mir eben zu, vom Betonrecycling bis hin zum Moorboden, jeden Boden auch zu begrünen, aber immer in Kombination oder immer, das Wichtigste ist eben immer diese Standortfaktoren wie Boden, Licht, Klima und so weiter anzuschauen. Habe ich eben einen windstillen, geschützten Ort irgendwo in der Stadt, wo sie für den Dschungelgarten anbietet? Habe ich eine heiße Südfassade, wo vielleicht noch Licht reflektiert, wo ich nordafrikanische Verhältnisse habe und eben wirklich eigentlich nur mit mediterranen Pflanzen und Wüstenpflanzen arbeiten kann? Oder habe ich irgendwo eine Heide oder sowas, wo der Wind durchpfeift, die Sonne scheint und wo es wahnsinnig schön ist, mit Gräsern zu arbeiten, wo die Sonne dann drin reflektiert? Ja. Was ja wiederum die Verwendung von sehr vielen Blumen nicht ausschließt. Denn letzten Endes reicht ein Gräseranteil von 10-20%, um diesen Effekt zu haben. Und dann kann man trotzdem das ganze Jahr über noch Blumen haben, von den Blumenzwiebeln im Winter, Frühjahr bis hin zu den Herbststauden wie Astern und Ähnlichem.
Was sind so typische Fragen, die du deinen Kunden stellst, wenn du da gerade in der Erstberatung bist?
Ja, ich bin jemand, der oft eher nach Antworten und Lösungen sucht, als gute Fragen stellen zu können.
Ja.
Aber grundsätzlich...
Oder wie nimmst du deine Kunden mit auf die Reise? Weil die sind ja ganz, du musst ja Schritt für Schritt mit denen wahrscheinlich gehen, weil sonst kann man sie ja auch nicht mitnehmen auf diesem Weg.
Ja, das stimmt. Und es ist immer ein gemeinsamer Weg, den man ein Stück weit geht, der im Idealfall auch ein paar Jahre geht, bis meine Kunden so weit sind, dass sie den Garten selbst pflegen können. Also ich versuche, denen möglichst viel Wissen mitzugeben und Fertigkeiten, wie man einen Garten effizient pflegt. Aber natürlich dauert das seine Zeit. Man wird nicht Gärtnerin von einem Tag auf den anderen, sondern das ist schon ein paar Jahre Weg. Ja. Im Idealfall übergebe ich eben den Garten nach einer gewissen Zeit an meine Kunden. Wenn das zu schnell geht, ist es in der Regel ein Bumerang und irgendwann ist der Garten eben dann in einem schlechteren Zustand, als wo ich den übergeben habe. Und wenn das eine gewisse Zeit dauert, wo ich da Informationen weitergeben kann, im Idealfall mit denen gemeinsam pflegen kann, da ist die Chance natürlich auch groß, dass der Garten sich großartig weiterentwickelt dann. Ja. Und die Fragen, die ich stelle, es ist schwierig zu sagen, das sind natürlich ein Stück weit Sachen wie, inwieweit soll der Garten eine Nutzbarkeit haben, also sowohl räumlich, Thema Kinder, Fußball, ähnliches irgendwie, als auch dann, was Obst und Gemüse angeht. Mache aber relativ schnell klar, dass ich nicht für den Gemüseanbau zuständig bin, sondern dass es nur geht, dass ich nur gerne ein Hügelbeet oder ähnliches anlege, wenn die das wirklich möchten und auch nicht 6 Wochen im Jahr in Urlaub fahren, irgendwie oder im Sommer, sondern halt wirklich viel Zeit in ihrem Garten verbringen möchten. Und ansonsten wird es halt eher eine Staudenpflanzung, wo man auch locker mal für 1-2 Monate weg sein kann, ohne dass die da zwingend drunter leidet. Mhm. Und deswegen versuche ich eben auch immer standortgerecht zu pflanzen. Der Dschungelgarten schließt sich da für mich nicht aus. Ich muss in meinem Dschungelgarten sehr wenig machen, aber dafür sorgen, dass er Wasser hat. Da es ein Dachgarten ist, ist es sowieso notwendig bei einer etwas üppigeren Bepflanzung. Wenn ich bei Kunden einen Staudengarten anlege oder überhaupt einen Garten, dann versuche ich eben möglichst viele Bereiche aus der Bewässerung auszuschließen, die so zu bepflanzen, dass sie Wochen oder Monate lang auch ohne Pflege oder Bewässerung auskommen können. Grundsätzlich halte ich es aber für sehr hilfreich, viele Pflegegänge im Jahr zu machen. Also in meinem eigenen Garten zupfel ich jede Woche irgendwo irgendwas rum. Ich habe dadurch quasi nie Unkraut oder irgendwas drin, aber klar sind es im Monat ein paar Pflänzchen von irgendwas, was ich nicht mag, die ich da irgendwo rausnehme. Und wenn ich erst warte, bis der ganze Garten vom Unkraut überwallt wird, dann habe ich halt Tage, Wochen, Monate zu tun und es wird nie wieder so schön, wie es hätte sein können.
Wenn sich die Gärten so über die Jahre entwickeln, dann baust du in den ersten Jahren wahrscheinlich auch Pflanzen ein, die am Anfang dann besonders erstmal schön aussehen, bis die anderen sich so weit entwickelt haben, um das Bild zu erschaffen, was du im Kopf hast?
Ja, das finde ich eine super Frage. Das ist tatsächlich so.
Ja?
Ja. Was heißt das Bild, das ich im Kopf habe? Ja, es ist einfach tatsächlich so, wenn ich eine langsam entwickelnde Staude habe, also eine Staude, die sehr alt wird, wie eine Amsonie oder eine Baptisia oder auch ganz klassisch so eine Pfingstrose oder ähnliches oder was ich eben auch sehr gern verwende, das sind in dem Fall Gehölze, sind Zistrosen. Die brauchen natürlich erstmal ein paar Jahre, bis sie so einen Großteil von dem Raum füllen, den sie irgendwann füllen werden. Und da ich eben da ungern dann Lücken lasse, schon gar nicht bei einem humosen oder sonst irgendwie nährstoffreichen Boden, pflanze ich dann eher kurzlebige Pflanzen dazu, von denen ich davon ausgehe, dass sie nach 2-3 Jahren verschwinden, wenn die anderen Pflanzen dann zunehmend den Raum einnehmen oder dass die anderen die dann auch irgendwann verdrängen, sozusagen günstige, sich schnell entwickelnde Platzhalter, um diesen wertvollen dieses wertvolle Zentrum des Gartens sozusagen herum. Ja. Und dass überhaupt die Kombination von einjährigen, zweijährigen, kurzlebigen Stauden und langlebigen Stauden und Gehölzen finde ich extrem wichtig, gerade bei einem sonnigen Standort. Im Schatten ist das nochmal was anderes, da gibt es weniger Dynamik. Aber je sonniger ein Standort ist, desto wichtiger finde ich Dynamik im Garten und dass eben Pflanzen dabei sind, die in manchen Jahren eine sehr starke Rolle spielen, in anderen Jahren dann eher auch verschwinden mit der Zeit. Das können Einjährige wie Mohn oder kurzlebige Lichtnelken oder ähnliches sein. Sehr gern verwende ich natürlich Zweijährige wie Natternkopf und Königskerzen und Fingerhut und ähnliches, je nach Standort. Und dadurch habe ich dann bereits im ersten Jahr oft eine sehr dichte Bepflanzung und kann je nach Standort, je nach Bodenverhältnissen etc. auch eventuell mit relativ wenig Stauden dann trotzdem das dicht bekommen, indem ich zwischen Reihen sähe mit Einjährigen und Zweijährigen. Und mit den Jahren schließe ich das dann eben mit den langlebigeren Stauden. Wobei dann ja trotzdem noch die Samen von den Kurzlebigen da sind. Das heißt, wenn irgendwo sich eine Lücke auftut durch den Tod einer Pflanze, durch irgendeine Form von aggressiver Pflege sozusagen, wo der Boden aufgerissen wird, dann kommen die Kurzlebigen wieder raus und die Lücke schließt sich mit schönen Pflanzen und nicht mit den allbekannten kurzlebigen einjährigen Unkräutern etc. irgendwie.
Wie nimmst du deinen Kunden die Angst vor den Pflanzen, die sich versamen?
Fällt mir jetzt gerade kein konkretes Beispiel ein, wo ich das machen musste, aber grundsätzlich, indem ich denen eben erkläre, dass ich einen standortgerechten Mulch aufbringe, in der Regel entweder was sandig-kiesiges bei einem durchlässigen Boden oder beziehungsweise Sand eventuell auch bei einem Lehm- oder Tonboden, falls eine eher niedrigere oder sonnenliebende Pflanzung gewünscht wird, die nicht bewässert werden soll, oder eben häufig Kompost bei wüchsigen Pflanzungen oder im Schatten. Da nehme ich gütegesicherten Kompost, der keine Unkräuter enthält, Unkrautsamen enthält, und dadurch hat sich das Thema einjährige Unkräuter schon mal fürs erste Jahr weitgehend erledigt.
Ja.
Und ansonsten versuche ich eben bei, sagen wir mal, relativ samenfreien Böden, also bei Rohböden zum Beispiel, die bei einem Neubau oder ähnlichem hochkommen, wo ich dann den Unterboden als Abdeckung nehme, versuche ich dann eben mit schönen einjährigen Pflanzen die Lücken zu schließen oder eben vor allem mit Zweijährigen. Da hatte ich jetzt eben vorletztes Jahr einen Garten angelegt, wo ich dann einfach Natternkopf und Ähnliches mit rein habe und wo sich zum Beispiel auch Wundklee und Acker, Witwenblume und Ähnliches schön versamt hat bereits und auch der Hauhechel hat sich gut versamt. Das ist immer wieder auch schön zu sehen, wie sich die Pflanzen versamen. Im Idealfall versamen sich Zyklamen sehr reichlich im Schatten und können da mit der Zeit wunderschöne Bilder machen. Das geht aber eben nur, wenn man aufs Hacken verzichtet, ja, und denen eben ihre Ruhe lässt.
Ja.
Und das Hacken ist aus meiner Sicht eben nur dann sinnvoll, wenn man irgendwas mit einjährigen Pflanzen macht.
Ja.
Das heißt im Gemüsegarten oder im Staudengarten, wenn man zwischendrin einjährige Pflanzen haben will, wie Mohn etc., dann kann es sinnvoll sein, im Spätwinter zu hacken, damit der Mohn so richtig schön zur Höchstform auflaufen kann und die Samen feststellen, dass jetzt ideale Keimbedingungen sind. Wenn ich eine geschlossene Bepflanzung aus mehrjährigen Pflanzen will, egal ob Gehölze oder Stauden, dann geht es für mich darum, den Boden so wenig wie möglich zu stören und den in Ruhe zu lassen und eben nur ganz gezielt unerwünschte Pflanzen mit einem Spargelstecher oder Ähnlichem rauszuholen. Und wenn da doch noch irgendwo Winden drin sein sollten oder Quecken, dann gehe ich mit dem Spaten dran und mache das erstmal raus.
Bereitest du die Böden dann auf, wenn du die dann bearbeitest?
Also das Wichtigste ist für mich, dass sie gut locker sind, mindestens spatentief, beziehungsweise wenn Maschinen im Einsatz waren, eben auch baggerschaufeltief. Dann werden die natürlich entsprechend so grob mit der Schaufel oder mit dem Kreil irgendwie eingeebnet.
Also abmulchen hast du gesagt, aber arbeitest du dann irgendwie auch Sachen rein? Um das
so? Ich arbeite selten was rein in den Boden, weil wir haben bei uns in der Region häufig Lehm- oder Tonboden, ja, und den kann ich nur durch gigantische Mengen an Humus oder Sand verbessern. Das ist aus meiner Sicht viel zu viel Materialeinsatz. Vor allem muss ich ja dann noch viel mehr Kubikmeter Material wegfahren.
Ja.
Das heißt, was ich dann mache, ist eben auf den entsprechenden schweren Boden drauf eine gewisse Schicht Sand von 10 cm oder eventuell auch mal ein bisschen mehr aufzubringen oder eben 5 bis 10 cm Kompost. Dann habe ich einen idealen Standort für Hochstauden, muss dann allerdings eventuell im Sommer mal noch wässern, wenn es ganz extrem trocken wird. Aber da Ton- oder Lehmboden relativ gut Wasser speichert, ist es, wenn entweder das Vorjahr oder das laufende Jahr einigermaßen feucht ist, natürlich super, weil es dann über Wochen und Monate dann auch noch feucht bleibt. Wenn ich einen reinen Kiesboden habe und ich will eine Vegetation, die zwischendrin auch mal ein bisschen höher wird, also Richtung Hüfthoch, dann kann es auch mal sein, dass ich da mal ein paar Eimer Kompost mit einarbeite. Aber im Regelfall freue ich mich, wenn ich einen mineralischen Boden habe, Sand, Kies, Schotter, was auch immer, und bepflanze es dann mit kleineren Pflanzen, mit einheimischen felsbewohnenden Pflanzen und so weiter. Und auch das kann dann sehr schöne Gartenbilder geben.
Das können sich viele gar nicht vorstellen. Wenn du nur Schotterfläche siehst, dann siehst du schon das bunte Leben.
Ja, tatsächlich, ja.
Ja. Ich wollte gerade schon mal Kopenhagen, weil ich kurz davor schon reinzugrätschen mit dem Thema Mobilität.
Ja.
Weil ich glaube, das war das Thema, wie ich dich kennengelernt habe, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin. Mit deinem Fahrrad, mit deinem Anhänger, wie du deine Gärten baust. Weil viele denken ja wahrscheinlich, du fährst mit deiner Pritsche zu den Kunden hin, hast deine Pflanzenlieferung mit dabei, hast deinen Boden oder dein Substrat hinten drauf, machst deine Gärten da fertig, nimmst irgendwie grünen Schnitt und so wieder zurück und was weiß ich. Wie machst du das?
Ja, ich mache das vermutlich sehr ungewöhnlich, wobei es ja ein paar Firmen gibt, die das auch schon gemerkt haben, dass es durchaus auch effizient sein kann, je nach Einsatzgebiet, Firmengröße etc., Auftragslage.
Ich arbeite schon seit Beginn meiner Selbstständigkeit sehr viel mit dem Fahrrad, hatte dann häufig auch Fahrzeuge aus der Carsharing-Flotte, die in Freiburg auch Kastenwägen beinhalten und gelegentlich mir Material liefern lassen oder abholen lassen vom Containerdienst etc. Aber das kommt sehr selten vor. Sehr häufig verwende ich so ein bisschen permakulturmäßig dann die Materialien, die vor Ort sind, versuche da möglichst wenig reinzufahren, möglichst wenig rauszufahren. Das wird natürlich dadurch begünstigt, dass ich überwiegend mit dem Fahrrad arbeite.
Wie sieht das Fahrrad dann aus? Was hast du da für ein Fahrrad?
Ja, ich habe tatsächlich lange Zeit mit meinem normalen, sehr guten Stadtfahrrad und einem kleinen Hänger, den ich mit eigener Kraft gezogen habe, gearbeitet. Das ging auch irgendwie, aber ich hatte dann eben eine Baustelle, die 10 Kilometer entfernt war, und da habe ich dann einfach deutlich gemerkt, so, jetzt muss ich langsam den Schritt gehen, mir endlich was richtig Brauchbares, Tolles zu kaufen. Und dann habe ich mir eben ein großes Lastenfahrrad mit einer Ladefläche vorne geholt, wo ich zum Beispiel einen halben Kubikmeter Schnittgut drauf kriege oder sogar ein bisschen mehr, wo ich mehrere Staudenkisten drauf kriege, wo ich ganz viele Sachen längs oder quer transportieren kann. Und das Herzstück von der Anlage ist aber ein großer Hänger mit 1,65 Ladefläche und 65 breit. Das ist genormt für Stauden- und Gemüsekisten. Wird bei uns in der Region auch viel zum Ausfahren von Gemüse verwendet. Und da kriege ich 4 Staudenkisten hintereinander drauf, je nachdem wie voll und wie schwer die sind und wie groß die Pflanzen da drin sind, kriege ich da circa 12 bis 24 Staudenkisten drauf, also im Prinzip so circa 12 volle bis zu 25, 30 leere Staudenkisten, wenn ich die zurückbringe in die Staudengärtnerei zum Beispiel. Das habe ich bisher erst einmal gemacht. Da hatte ich jetzt tatsächlich, seitdem ich seit letzten Sommer dieses Fahrrad habe, 3-mal einen LKW für einen Tag gemietet, um Pflanzen zu holen.
Ja.
Aber ansonsten mache ich seit letztem Sommer sämtliche Aufträge in Freiburg komplett mit dem Fahrrad.
Geht das mit Ladungssicherung?
Ladungssicherung gibt es, Gurte etc. Ich habe eine hohe Ladebordwand. Das heißt, kleinere Mengen kann ich wirklich einfach in den Hänger rein stapeln. Big Bags, Stielwerkzeug, wenige Staudenkisten etc. Und wenn es ein bisschen mehr werden, dann wird halt mit Gurten abgespannt. Wie beim LKW auch irgendwie. Da gibt es Zurpunkte, also ähnliche Zurpunkte, wie es bei Transportern auch üblich ist, und eine entsprechende Gurte dazu. Und dann kann ich es entweder innen im Hänger oder über die Bordwand außen dann über das die Karosserie sozusagen dann abspannen.
Pause kannst du dann ja nicht im Führerhäuschen machen.
Das ist, glaube ich, für viele ein großes Thema, ja.
Ja.
Kann mal unangenehm sein, aber in der Regel gibt es ja dann doch Möglichkeiten, irgendwo draußen schön zu sitzen. Ich bin ja ohnehin dann warm angezogen, oder es gibt einen Café in der Nähe, und wenn es ganz hart kommt, muss ich halt mal ein bisschen schneller wärmen und mich warm arbeiten. Aber seitdem ich selbstständig bin, freue ich mich wirklich über jeden Regen- oder Schneetag, wo ich dann mal zu Hause endlich im Büro ein paar Sachen aufarbeiten kann. Das heißt, da ich ja überwiegend alleine arbeite und eben natürlich wie jeder andere Selbstständige auch viel im Büro zu tun habe, kenne ich diese Tage im Schneeregen, Schneematsch, kenne ich nimmer.
Was war die witzigste Begegnung, die du dann auf deinem Fahrrad dann irgendwie hattest?
Witzige Begegnungen kann ich mich jetzt leider nicht konkret erinnern irgendwie.
Weil ich glaube schon, wenn ein Gärtner mit 24 Staudenkisten auf mich zugeradelt kommt, gucke ich ein bisschen blöd aus der Wäsche raus, glaube ich.
Ja, aber also bei uns in der Region ist es nicht so ungewöhnlich, große Lastenfahrräder zu sehen, die dick bepackt sind. Also so, dass jemandem richtig der Mund offen stehen blieb oder sowas, kann ich mich tatsächlich gar nicht dran erinnern irgendwie so, ja. Vielleicht fällt mir später wieder irgendwas ein, aber im Moment fällt mir gerade
nichts. Was würdest du dir denn wünschen, wenn du so die typischen Gallerbauer siehst, was die vielleicht verändern sollten an dem, was sie so tun?
Grundsätzlich fände ich es natürlich schön, wenn sie entweder ihre Interessen an Pflanzen noch ein bisschen vertiefen oder sich eingestehen, dass sie sich nicht für Pflanzen interessieren und halt einfach lieber Pflaster etc. machen. Das ist ja auch okay. Ich würde mir wünschen, dass sie ihre Pflanzungen immer mal noch ein Jahr später wieder anschauen, grundsätzlich von allen Gartenplanern, dass sie sich anschauen, kann das funktionieren, was ich da immer plane, oder ist das vielleicht jedes Mal ein Schuss in den Ofen? Ich habe während meiner Zeit, als ich eingestellt war, immer die Erfahrung gemacht,
Während meiner Zeit, als ich angestellt war, war es immer so, dass davon ausgegangen wurde, der Kunde kann das selbst pflegen und alle Pflanzungen, die ich damals gemacht habe, sind schief gegangen. Also ich habe dann aber festgestellt, wenn ich für mich was mache oder für Menschen, die das pflegen können und wollen, dann funktioniert das auch. Es liegt nicht zwingend daran, dass ich unüberbrückbare Fehler in der Planung gemacht habe oder in der Bepflanzung, sondern dass einfach diese Idee, der Kunde wird das schon rechtzeitig merken, wenn da irgendwo eine unerwünschte Pflanze anfängt, sich auszubreiten.
Einfach zum krachenden Scheitern verurteilt ist. Man muss dem wirklich helfen und aus meiner Sicht ist es absolut grundlegend für den Erfolg von der Bepflanzung, dass sie spätestens nach 1 bis 2 Monaten beziehungsweise bei einer Spätherbstpflanzung im zeitigen Frühjahr gepflegt wird, gründlich durchgeguckt wird, weil dann kann ich ganz viele einjährige Pflanzen, die aus den Staudengärtenreihen, Baumschulen und so weiter mitreißen, noch erfolgreich loswerden, kann ersten Ausbruch versuchen von Winden etc. noch entgegensteuern. Wenn die erstmal einen Sommer lang in Ruhe sich ausbreiten konnten, dann ist es der 10-fache Aufwand, die loszuwerden, wenn man es überhaupt jemals wieder schafft. Das ist mein ganz großer Appell, eine Pflanzung von Anfang an eng zu betreuen, entweder selbst es zu machen oder dem Kunden zumindest zu helfen, das richtig zu machen und nicht zu erwarten, dass er irgendwann das rechtzeitig merkt, dass jetzt was getan werden muss. Weil da gibt es einfach große Unterschiede in der Einschätzung, wann es jetzt Zeit ist, was zu tun.
Ja, klasse. Das würde ich gerne als Schlusswort nehmen. Das mag ich sehr, ja.
Okay.
Danke, Andreas, dass du gekommen bist und danke für die Aufnahme. Wir sitzen übrigens hier im Wald, falls ihr es noch nicht gehört habt. Genau, dankeschön.
Ja, danke gleichfalls. Toll.
Ciao, ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert und präsentiert von Dataflor.
Bei Fragen, Anregungen oder auch, wenn ihr selber mal Gast in unserem Podcast sein möchtet, schreibt uns einfach an podcast@dataflor.de.
Vielen Dank fürs Zuhören.